Hallo und Servus und herzlich willkommen bei der starken Stimme, dem Podcast vom Bundesverband Selbsthilfe Österreich. Mein Name ist Mario Schlichting und ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer heutigen Folge. Und wie immer übergebe ich dann auch direkt das Wort an die Waltraud, die euch dann auch unseren heutigen Gast vorstellt. Hallo Waltraud, schön, dass du heute dabei bist.
Hallo Marius und Servus an alle da draußen. Ich bin sehr froh, dass heute der Rudi Brettbacher bei uns ist. Vor allem, weil ich ihn sehr schätze als Kollege und er ist sehr, sehr fleißig und ich weiß, dass er sehr viel zu tun hat. Und ich freue mich, dass er Zeit gefunden hat für uns heute. Und er wird sich jetzt gleich bei euch mit mehreren spannenden Themen vorstellen. Bitte, Rudi.
Ja, herzlichen Dank vorerst einmal für die Einladung. Also ich freue mich sehr, dass ich da beim Podcast mitmachen darf. Mein Name ist Rudi Brettbacher, wie die Walter schon gesagt hat. Ich bin 62 Jahre alt, beruflich noch aktiv, aber schon in der Altersteilzeit, aber noch 2 Jahre aktiv und verheiratet, habe 3 tolle Kinder, also einen Sohn und 2 Töchter und auch schon 2 Enkelkinder. Und für mich ist, wie gesagt, Familie also ganz was Besonderes. Also das ist einfach eine Stütze, ein Halt im Leben. Also das ist für mich was Essentielles. Aber ich denke, heute ist sicher interessant, wie bin ich zu meinen Funktionen gekommen, wie bin ich zur Nieren-Selbsthilfe gekommen und was ist da so passiert. Und da möchte ich Ihnen und euch ein bisschen was aus meinem Leben erzählen. Wie gesagt, ich bin ein später 1959er geboren und 1967 wurde von mir Diabetes mellitus Typ 1, also Zuckerkrankheit, festgestellt. Und das war damals noch nicht so ganz wie heute. Auch die Therapie war nicht so. Ich war 4 bis 6 Wochen jedes Mal im Krankenhaus, nur den Zucker einzustellen. Und wenn man sich vorstellt, wir haben zu Hause also Glasspritzen, Glasmetallspritzen mit 16er Nullen, also mit so großen Nullen tut man heute nicht einmal noch Blut abnehmen. Und das waren keine Einmalnadeln, die hat man, wenn es nicht mehr gut durch den Tag gegangen ist, wieder gewechselt. Also das waren ganz andere Themen. Also das war 1967 und das ist halt dann Jahre so dahingegangen mit dem Diabetes. Immer versucht, alles zu machen, aufzupassen, Diät und so weiter, dass das gut geht. Aber erst 1985 habe ich zum Beispiel das erste Zuckermessgerät damals bekommen und auch noch viel besser, also für mich zumindest den Klicks, also mit dem man den kleinen Stich im Finger, in der Fingerkuppe macht, dass ein Bluttropfen rauskommt, weil die früher die Lanzetten und die Sachen waren ja fast was Masochistisches, wenn man das machen hat sollen und man hat es auch machen müssen. Aber es ist trotzdem gegangen und der Weg ist dann ziemlich schnell weitergegangen. 1989 habe ich dann die erste Insulinpumpe bekommen, auch in der Anfangsphase von den Insulinpumpen. Ist schon eine ganz andere Lebensqualität gewesen, auch die Therapie mit dem NIS-System. Und leider ist aber dann 1990 schon bekannt worden, dass so gewisse Spätschäden sich schon merkbar machen und vor allem auch bei der Niere. Und da hat man dann schon entsprechend da drauf schauen müssen auf die Niere. Und da ist es eigentlich schon losgegangen. Aber durch wirklich super Behandlung, damals war ich in Linz in Wien, obwohl ich Oberösterreicher bin, also in Therapie und auch habe mich selber wirklich sehr gut gehalten und vor allem meine Eltern haben extrem viel da und haben enorm aufpasst und mich unterstützt, also bei der Sache, dass ich nur fast 10 Jahre rübergekommen bin, also mit 5 Jahren hat man gerechnet, aber es war dann so 1999, habe ich dann die Kontrollen in Linz, im damaligen AKH, jetzt Keppel-Universitätsklinikum, begonnen, weil ich schon so engmaschig kontrollieren habe müssen, dass der Zucker beziehungsweise auch die Nierenwerte, dass man das also im Griff hat und entsprechend schnell reagieren kann. Und 99 habe ich ja die Voruntersuchungen dann gehabt, schon in Richtung Transplantation. Und bei mir dadurch, dass ich zuckerkrank war und die Nieren schon fast ums, ich sage jetzt, sagen wir so, funktionseinschränkend gewesen waren, also ziemlich stark schon, hat man erwägt, dass ich nicht nur Niere, sondern auch Bauchspeicheldrüse transplantiert kriege, also eine Doppeltransplantation, weil dadurch auch dann das Problem mit dem Zucker weg ist. Mhm. Und ich war damals, ja.
Darf ich da kurz zwischenfragen, wie sie das geäußert hat, also diese Nierenprobleme und welche Symptome du da hat, musstest du dann Dialyse, oder?
Das war, ich sage jetzt trotz meiner Situation, war ich ein Riesen und bin es nach wie vor noch ein riesen Glücksbild im Leben. Ja, Dialyse war das natürlich das erste gewesen, was gewesen ist, und dann Transplantation oder je nachdem, was halt früher kommt. Und ich hatte das Glück, dass ich, bevor ich zum Dialyse anfangen habe müssen, ungefähr eine Woche ist das ja ausgegangen, die Transplantation gehabt habe. Ein wirklich ein herrliches Geschenk, also das größte, glaube ich, was ich im Leben, außer meine Kinder und Enkel, gekriegt habe, ist unbeschreiblich. Und weil du mich gefragt hast, welche Symptome das ich gehabt habe, also auf jeden Fall enorme Probleme mit dem Blutdruck. Also da habe ich schon 8 Tabletten nehmen müssen, dass ich überhaupt so auf 150, 100 runtergekommen bin. Ich habe Wasser in die Beine gehabt, also so die Knöchel hat man teilweise nicht mehr gesehen. Ich habe immer, also erstens einmal eine Leistungseinschränkung, weil ich war immer schlapp und müde, und ich habe immer das Gefühl gehabt, zum Schluss dann hin, dass ich mich selber vergifte, der Körper vergift sich. Also es ist ein permanenter Zustand, der, obwohl ich ein sehr positiv eingestellter Mensch bin, also doch auch auf die Psyche drückt, weil man, das geht nicht weg. Da kann man sagen, jetzt habe ich es einmal 5 Stunden nicht, sondern das ist einfach da. Und man spürt das einfach, dass wirklich schon langsam die Nieren versagen. Und das ist eben dann das Riesenthema. Man darf, also ich habe da zum Beispiel kein Eiweiß mehr essen dürfen, also kein Fleisch, Käse. Also ich habe also Gemüse und Brot und solche Sachen dann ernährt und schon mit ein paar andere Dinge noch dazu. Aber es war eine sehr harte Zeit. Und wie gesagt, also ich hatte das Glück, dass ich, ich habe zwar einen Schand bekommen und der nicht funktioniert hat. Und ab dem Zeitpunkt habe ich die Möglichkeit gehabt, dass ich auf die Warteliste für die Organe komme. Und habe, und wie gesagt, also da war wieder Glückspilz, nur 4 Monate und eine Woche gewartet auf dem ersten Anruf aus Innsbruck. Ich bin im Uniklinikum Innsbruck transplantiert worden. Damals war der Chef noch der Professor Margreiter, also die meisten, vor allem ältere Menschen, sicherlich kennen aus den Medien. Ja. Mhm. Und ist der Anruf gekommen, und zwar am 21. April 2000. Das war der Gründonnerstag am 20. um 23 Uhr. Aber am 21. April, am Karfreitag in der Früh, bin ich nach Innsbruck dann gebracht worden und auch am Karfreitag transplantiert worden. Und für mich ist das Osterfest ein ganz besonderes und vor allem Auferstehung für mich nicht nur die religiöse Bedeutung, sondern auch für mich selber, also eine ganz andere. Also ich habe ein neues Leben bekommen.
Ich wollte gerade darauf hinaus, dass du sagst, ja, am Karfreitag Auferstehung und es hat gepasst bei dir. Und dann ist beides gleich transplantiert worden.
Es kommt von einem Organspender und wird beides gleich bei einer Operation transplantiert. Hat verschiedene Gründe, aber eins ist auf jeden Fall ja, dass bezüglich der Abstoßung und der Medikamente und so weiter, das von einem anderen Menschen kommt, also wo die verschiedenen Parameter gleich sind von den beiden Organen. Mhm. Aber das macht man natürlich so, weil ansonsten würde man dann Monate später oder Wochen später dann nur mehr transplantieren müssen. Also das ist fix vorgesehen als beim ersten Mal als Doppeltransplantation, ja. Wenn man für sowas in Frage kommt. Mhm. Es gibt ja da Voruntersuchungen und nur wenn die positiv sind und dort da die Ärzte alle das grüne Licht geben, also man kann transplantiert werden, dann kommt man auch erst auf die Liste. Mhm.
Bist du dann damals schon in der Selbsthilfe tätig gewesen, oder?
Nein, da hat es die Selbsthilfe noch nicht gegeben. Nein.
Ah, okay.
Ich war sehr aktiv, schon im Vereinsleben, bei dem einen und bei dem anderen, wo ich mitgearbeitet habe. Aber mein wichtigster Verein, damals war es Rote Kreuz, wo ich jetzt auch noch eine Funktion habe, aber ich war 32 Jahre Rettungssanitäter, der ist jetzt nicht mehr noch, also ehrenamtlich. Ich habe die Offiziersausbildung machen dürfen, zweijährige. Ich habe die Trainerausbildung, dass ich auch Ausbildungen fürs Rote Kreuz machen dürfen und so weiter und bin also 10 Jahre bei uns in St. Georg an der Gusen, also Ortsteinleiter, Stellvertreter gewesen. 10 Jahre war ich selber Ortsteinleiter von einer doch nicht sehr kleinen und sehr aktiven Ortsstelle und war zum Beispiel als Offizier auch im Rettungskommando im Bezirk als Funktionär tätig und durfte 17 Jahre als Landesfreiwilligenreferent im Roten Kreuz Oberösterreich sein. Und das hat mir natürlich also sehr geholfen und ich habe die Vereinstätigkeit gewusst. Und dass ich in die Selbsthilfe gekommen bin, habe ich einer Frage zu verdanken. Und zwar ein Kollege, den ich begleitet habe, so etwas telefonisch vor seiner Transplantation und wo wir über Erfahrungen und so weiter geredet haben, eigentlich, was typisch Selbsthilfe ist, aber ich dazu mal noch nicht dabei war und das unter dem Titel noch nicht gekannt habe, aber aus unserem beruflichen Umfeld. Und der hat bei der Vereinigung der Dialysepatienten und Nierentransplantierten Oberösterreichs Kassierung, also die Kassierfunktion übernommen und die Obfrau ist schwer erkrankt und hat die Funktion zugelegt und es ist der ganze Verein super da gestanden, wirklich top geführt. Der Vorstand ist gestanden bis auf den Obmann oder die Obfrau und da haben sie ihn gefunden und dann hat mir der Franz angerufen und gesagt, du möchtest du Obmann werden und diese Frage, der habe ich zu verdanken, dass ich seit Ende 2007 in der Selbsthilfe tätig bin und ich bin glücklich darüber und habe noch keine Minuten bereut, dass ich den Schritt gewagt habe und das, glaube ich, darf ich erzählen, also die Zuhörer werden das sicher vielleicht gern hören. Ich habe mich mit dem Vorstand von dem Verein, den ich gekannt habe, an einem Donnerstag am Abend in einer Pizzeria in Linzhofer getroffen und da haben wir sie gegenseitig kennengelernt und ausgetauscht und ich habe denen Löcher im Bauch gefragt, also was ich zum Tun habe. Und sie haben mir vieles erzählt. Wahrscheinlich nicht alles, aber sehr vieles. Sie waren sehr offen. Es war ein wunderschön. Also wirklich lauter super Menschen. Und 3 Tage später war die Jahresabversammlung. Ich bin dort hingekommen, habe vor der Jahresabversammlung die Beitrittserklärung unterschrieben und dann circa eine Stunde später zum Obmann geholt worden.
Also wir freuen uns auch sehr, dass du Obmann bist, nicht nur dort, du bist ja in mehreren Funktionen Obmann und Mitglied und Vorstandsmitglied und Bundesverband Vorstandsmitglied, das darf ich an der Stelle jetzt auch nochmal erwähnen, in Eigenlob sozusagen und da freuen wir uns auch sehr, dass du da dabei bist.
Richtig und das war dann, ich habe dann natürlich mich sehr intensiv befasst mit Selbsthilfe und vor allem auch mit den Themen, die ich in Oberösterreich im Verein zu machen hatte und bin also wirklich schnell ins Thema reingekommen und leider Gottes habe ich vorher nicht gewusst, auch nicht überlegt und bin auch nicht selber gegangen, was die Selbsthilfe wirklich machen kann. Und inzwischen weiß es und ich habe das schnell gelernt und vor allem die Gespräche auf Augenhöhe mit einem Betroffenen sind ganz anders, als wir mit einem Arzt, mit einer Schwester, mit einem Pfleger oder Psychologen, ganz egal, die machen medizinisch alles perfekt, super, klasse. Nur das Umsetzen im Alltag und wie geht's noch und wie komme ich da wirklich dann rein? Da ist das Gespräch von einem Betroffenen, der schon mitgemacht hat, der es weiß, wie es sich anfühlt und so weiter, ist einfach, ohne, ich habe es früher nicht gewusst, aber heute weiß ich es, eine ganz andere Qualität fürs Gegenüber. Mhm. Und genau das ist der zentrale Punkt der Selbsthilfe, weil ich, kommt dann nur dazu, dass man es organisieren muss und so weiter, aber für einen einzelnen Betroffenen ist die Selbsthilfe also ein ganz wichtiger Ankerpunkt. Und egal, aber man glaubt, man macht eh alles selber und so weiter, sind solche Gespräche und ist die Selbsthilfe wichtig, mhm, schon.
Also ich glaube, da können wir beide dir, ich glaube, da Marius wird mir da auch zustimmen wahrscheinlich, dass das wirklich ein zentraler Punkt der Selbsthilfe,
genau,
ist.
Genau.
Von Selbsthilfegesprächen. Also wir haben das auch in vielen Jahren erfahren. Ja, da hast du recht. Und nach dieser Geschichte Einstieg in die Niere, arge Niere, oder dann hast du erst die arge Niere. Das ist ja ein Zusammenschluss, gell?
Genau. Also es ist so, dass der Vorsitzende und der Stellvertreter meistens oder Stellvertreterin automatisch also Mitglied in der arge Niere Österreich im Dachverband der Nieren Selbsthilfevereine ist. Also die arge Niere Österreich ist der Dachverband und besteht aus einem Gremium, also wo aus jedem Bundeslandverein zwei Personen Mitglied sind drinnen. Also die Mitglieder sind die Vereine und vertreten durch meistens der Obfrau, der Obmann oder Stellvertreterin oder Stellvertreter. Und plus halt dann die Funktionäre, Präsident und Geschichtsführer und so weiter. Also ist so ein Gremium so von 20, 25 Leute. Und da bin ich automatisch als Obmann dann drinnen gewesen und habe das kennengelernt und habe natürlich auch gewusst, dass auf der Ebene kann man sehr viel machen. Vor allem ist mir da ganz stark bewusst, dass wir nur gemeinsam wirklich große Dinge bewegen können. Wir können die Patienten mit den Landesvereinen betreuen, weil da ist man am Patienten, da ist man am Betroffenen, da ist man bei den Angehörigen, bitte die nicht zu vergessen. Die sind ganz, ganz wichtig und die begleiten uns und werden meistens nicht beachtet oder die haben viel Fragen. Und das ist eine ganz wichtige Sache, dass man die Angehörigen, also die Partner, Partnerin und so weiter mit einbezieht. Aber, wie gesagt, zurück zur ANÖ, also vom Dachverband, haben wir dann natürlich die Möglichkeit, dass man gemeinsame Projekte macht, dass man natürlich auch kosteneffizienter wird. Keiner hat wirklich ein Geld von den Selbsthilfevereinen oder nicht sehr viel. Wir sind auf Sponsoren und Mitgliedsbeiträge angewiesen. Und jeder kämpft natürlich da mit den Finanzen. Und wenn man gemeinsame Projekte macht, gemeinsames Auftreten, so wie, und das freut mich wirklich. Also wir haben es vorher inzwischen 2,5 Jahre geschafft, dass wir eine österreichweite Zeitung, die österreichische Nierennachrichten, auf den Weg bringen. Also das ist wirklich und extrem gut angekommen ist, die Zeitung nicht nur bei den betroffenen Angehörigen, sondern auch bei dem Pflegepersonal und bei den Ärzten. Muss ich auch sagen, also sehr viel wird dort gelesen und es ist wirklich qualitativ ein sehr gutes, ich muss wirklich Eigenlob machen.
Ja, da gebe ich dir recht. Ich habe auch, nachdem wir die Chefredakteurin der ÖNN schon zu Gast hatten, die Ursula, das war unser erster Gast. Und jetzt lese ich natürlich auch regelmäßig die ÖNN, muss ich zugeben. Aber ich habe es vorher auch schon gelesen, weil die,
Also
sehr gut gemacht, sehr gut gemacht.
Ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Chefredaktion, an die. Die sind enorm super, was die Arbeit machen. Und danke wirklich dafür. Das ist einfach ein Riesenaushängeschild für uns. Ja.
Jetzt weiß ich ja, dass dein Herzensangelegenheit auch die Transplant oder Thema Transplant ist.
Richtig, ja.
Vielleicht kannst du uns da noch was drüber erzählen, weil ich glaube, in der Öffentlichkeit ist das Thema Transplant manchmal ein bisschen zu reißerisch dargestellt oder zu wenig aufgeklärt. Also es gibt ja noch immer zu wenig Organspender oder es wird immer wieder propagiert, ja, bitte Organspenden und. Was ja in Österreich einfach ist, man braucht ja nur zu widersprechen, ne? Wenn man nicht widerspricht, dann ist man ja automatisch Organspender.
Richtig, ja. Es ist ein sehr persönliches und emotionales Thema, weil es natürlich mit Leben und mit dem Tod zusammenhängt. Und keiner spricht gerne über den Tod oder macht sich Gedanken über das Thema. Und damit geht es einher, dass dieses Thema ein starkes Tabuthema ist. Und natürlich auch die Transplantation noch nicht so sehr lange, also die Standardtherapie ist. Heute ist eine. Und es ist natürlich, so wie es du schon gesagt hast, in Österreich haben wir die Widerspruchsregelung. Das heißt, also per Gesetz ist einmal jeder Österreicher Organspender, außer man widerspricht. Das heißt, man kann den Widerspruch machen, dass man sich ins Widerspruchsregister eintragen lassen kann. Mhm. Das ist übrigens das Einzige, das vor der also bevor jemand zu Organ, zu einem Organspender wird, abgefragt werden muss. Und wenn drin steht nein, dann ist aus, gibt es nicht. Mhm. Aber man kann auch schriftlich widersprechen, also Register schriftlich, man kann auch in der Patientenverfügung widersprechen zum Beispiel, oder man kann auch einschreiben, also man möchte Organ spenden, aber zum Beispiel das Herz nicht oder die Leber nicht oder so. Mhm. Das kann man auch machen, also dass man es einschränkt. Wie gesagt, schriftlich, man kann auch einen Zettel schreiben, den ich natürlich selbst unterschreiben muss, und das muss mir zugutbar sein, dass ich den Geldtaschel habe, dass ich sage, wenn ich verstirb, dass ich Organspender sein möchte oder nicht möchte. Also beides ist gut, weil wenn man es weiß, dass man, dass der Verstorbene ja gesagt hat oder nein gesagt, ist natürlich viel einfacher. Ja, oder man kann es auch mündlich machen. Und das ist also das, wo wir sehr stark dahinter sind, dass die, die Leute in der Familie, im Umfeld drüber reden. Mhm. Möchte einmal spenden, wenn ich verstorben bin, möchte nicht spenden. Alles ist okay. Also wir wollen jetzt nicht jetzt werben, dass alle jetzt Spender werden, sondern das muss jeder für sich vereinbaren. Das muss im Kopf passen und so weiter. Ja, möchte ich spenden oder möchte ich nicht spenden. Aber wichtig ist, dass die Angehörigen und die anderen wissen. Weil bevor jemand zum Organspender wird, wird immer ein Gespräch mit den Angehörigen, mit dem Partner, wer halt dann da ist, gemacht. Immer. Mhm. Wobei da geht es nicht darum, dass die Angehörigen ja oder nein sagen, sondern da geht es darum, wie hat der Verstorbene oder die Verstorbene gedacht. Mhm. Haben sie gesagt, ja, ich möchte oder möchte nicht. Und das ist eben, wenn man das schon weiß, ob ja oder nein, tut man sich leicht. Wenn man das nicht weiß, muss man es durch erfragen, wie hat er gedacht, war er sozial eingestellt und so weiter, also so, also das dann entsprechend machen. Also red's daheim drüber, das ist einfach das Um und Auf.
Jetzt weiß ich von verschiedenen Gesprächen, dass viele Menschen Angst haben, ja, vor der Organspende. Also die sagt, ja, ich habe einen Unfall und dann liege ich auf der Straße oder so, also ein bisschen lapidar dahingesagt und dann nehmen sie mir was weiß ich was raus. Also es muss ja, werden ja umfangreiche Untersuchungen gemacht, glaube ich, bevor Organ entnommen wird, auch wenn man zugestimmt hat, natürlich. Ne?
Ja, ist richtig. Also ich möchte jetzt einmal mit einem Thema aufräumen, also wenn man sagt, alle sind Organspender. Wir haben in Österreich circa 75.000 bis 80.000 Verstorbene jedes Jahr. Mhm. Von diesen 75.000 bis 80.000 bleiben 1.000, also jeder 75. 80. über, der als Organspender überhaupt in die Möglichkeit kommt, Organspender zu werden. Mhm. 1.000, also das ist ein kleiner Prozentsatz. Mhm. Und von diesen 1.000 fallen dann alle aus, die aus medizinischen Gründen haben, die widersprochen haben und so weiter. Es bleiben jährlich so zwischen 250 bis 350 über, die tatsächlich dann Organspender sind. Also es braucht niemand Angst haben, man sagt, wow, und wenn jetzt stirbt, bin ich Organspender, sondern wenn wir Organspenden möchte, dann ist es fast wie ein Lotto 6er. Ich bin dran gekommen und habe dem anderen helfen können. Mhm, also das ist einmal allein von der Anzahl her, wie viel das wäre. Mhm. Aber natürlich, wenn es ein bisschen mehr wären, also wenn man sagt, man hat zwischen 400 und 500, dann wäre es natürlich super, weil dann könnte man die Warteliste ziemlich abbauen und es wäre noch besser, ob man es in Österreich wirklich, also ich möchte Danke sagen an allen, den Ärzten, Pflegepersonal und alle, die in dem Umfeld arbeiten in Österreich, sind wir sehr gut aus.
Aber diese Liste wird ja zentral in Europa, oder? Das ist die Eurotransplant, oder geht das nicht über Eurotransplant auf, oder?
Ja, es geht über Eurotransplant, ja. Eurotransplant sind 8 europäische Länder. die da dabei sind. Es gibt dann auch zum Beispiel noch Swiss Transplant, es gibt Norwegen Transplant, es gibt für Italien eine, es gibt für Spanien eine Organisation. Grundsätzlich ist einmal in dem großen Raum von die 8 Länder, also Ungarn, Österreich, Kroatien, Deutschland, Niederlande, ich sage, ich habe jetzt ein paar gesagt, also die da bei Eurotransplant sind, in diesem Raum schaut man und werden da dann diese Organe, die gemeldet werden, dann entsprechend den Wartenden, die auf der Warteliste sind, zugeordnet. Mhm. Und dadurch kann man also viel genauer, es müssen ja sehr viele Parameter passen, dass man überhaupt ein Organ kriegen kann. Und je größer der Pool ist, den man hat, desto besser kann man die Zuordnung machen. Mhm. Und daher ist in so einem großen Raum natürlich also viel besser, weil man erstens einmal dadurch schneller Organ kriegt und zweitens eine bessere Abstimmung auf den eigenen Körper hat dadurch. Mhm. Mhm. Und es ist aber auch so, dass wenn ich zum Beispiel in einem Land weniger Organspenden sind, als wir in einem anderen Land, dass Österreich, sage ich, das ist ein sehr gutes Land da, oder sind wir halt im Mittelfeld im letzten Jahr, also eher wenig, und heuer schaut die Statistik auch sehr, sehr schlecht aus, aber wir sind trotzdem, wenn jetzt Organe von Österreich zum Beispiel noch in ein anderes Eurotransplant-Land gingen, da muss am Ende des Jahres, ich sage jetzt einmal durch Beobachtungszeitraum, auch wieder so viel reinkommen. Also das heißt, Österreich verliert so keine Organe damit. Also das heißt, also da gibt es so einen Organausgleich. Und das wird aber alles zentral geregelt. Also das hat und wird auch geprüft. Da gibt es Zertifikate und alles. Also das geht wirklich 100% genau. Aber
das könnte man sagen, es gibt bei bestimmten Organen, geht es schneller oder man muss länger warten? Kann man das so, könnte man das so technisch sagen? Oder es gibt ja Lebensspenden und Organe, die nicht lebend gespendet werden können?
Ja, das ist richtig. Also die Wartezeit auf ein Herz oder Lunge ist oder Leber ist viel kürzer als auf eine Niere. Wobei die größte Anzahl, die auf der Warteliste sind Patienten, die auf eine Niere warten. Mhm. Und bei der Niere ist aber das Gute, dass man ja dialysieren kann. Also man ist nicht auf das Organ angewiesen, dass man überlebt. Mhm. Was man beim Herz oder bei der Lunge oder auch bei der Leber also wirklich dann angewiesen ist, dass man nicht nur das Leben verbessert, sondern auch manchmal, vor allem wirklich meist das Leben gerettet werden kann. Und wenn man sich bedenkt, in Deutschland zum Beispiel sterben 2 bis 3 Personen auf der Wartelisten täglich. In Österreich sterben 2 bis 3 in der Woche, die auf der Wartelisten sind, weil sie es nicht erwarten können, bis das wirklich das passende Organ dann da ist. Also das darf man auch nicht vergessen. Also da ist schon, ein sehr heikles Thema dahinter. Mhm.
Und die Zahlen hören sich aber dramatisch an.
Ja, wobei, ich sage jetzt, die kennen sie natürlich aus meiner Situation, dass ich mich mit der Niere beschäftige. In Österreich haben wir so im Schnitt 3,5 Jahre im Durchschnitt, dass man auf eine Niere wartet, im Durchschnitt. Und in Deutschland zum Beispiel, da ist die Situation viel schlechter. Also die warten so 8 bis 9 Jahre, wahrscheinlich sogar schon länger, im Durchschnitt.
Ja, schrecklich.
Sagen wir so im Durchschnitt. Also, und das sagt man schon viel aus. Also das.
Du, jetzt noch ein kurzer Anriss. Was ist mit den Menschen, die aus anderen Kulturen, andere Religionen haben, die bei uns leben? Wie weißt du, wie die zur Organspende stehen? Oder haben die Probleme mit ihrer Religion? Zum Beispiel Islam oder so?
Also die meisten Religionen, vor allem die großen Weltreligionen, haben kein Problem mit der Organspende und befürworten das auch. Es gibt kleinere, also ich würde jetzt nichts falsch sagen, aber auch die bei uns eher nicht vertreten sind. Also die katholische Kirche, der Papst sagt ja zur Organspende und unterstützt das auch. Im Islam gibt es kein Veto, wobei im Islam ja Imam dann das endgültige Wort sagt, aber grundsätzlich gibt es keine Ablehnung. Es ist ja so, dass bei den Zeugen Jehovas eine Organspende möglich ist, weil also das Organ ja vom Blut ausgewaschen wird. Also Religion ist eher nicht so das Thema. Also der Glaube an und für sich, also das würde ich aber jetzt ein bisschen abkoppelt von der Religion sehen, ist schon ein Thema, dass man sagt, okay, möchte das oder möchte das nicht, kann ich das mit meinem eigenen Glauben vereinbaren. Aber grundsätzlich sind die großen Religionen also positiv durch Organspende eingestellt. Mhm.
Also wir haben heute ein sehr breit gefächertes Informationsinput bekommen. Jetzt habe ich noch eine Frage dazu. Ich habe gelesen, man ist jetzt mit der Forschung so weit, dass man die Blutgruppe anpassen kann. Weißt du da? Das habe ich, glaube ich, auf deiner Homepage gehört. Kann das sein?
Ja, das ist
auf der Homepage. Oder ist das noch eine sehr vage Vorstellung davon? Weil das wäre ja doch schon mal ein Riesenschritt, oder?
Dieses Thema gibt's, ja. Das wird ja schon gemacht. Aber das wäre ein Thema, wo man wirklich einen Mediziner fragen muss. Es ist so, dass die Möglichkeit nur bei der Lebensspende möglich ist. Mhm. Zum Beispiel am meisten wird die Lebensspende ja bei der Nieren gemacht, also dass man von einem Angehörigen oder einem nahestehenden Menschen dann eine Niere gespendet kriegt. Und da kann man das vom Spender her machen, dass also das in einer Therapie, die ein paar Wochen dauert vorher, die Blutgruppe entsprechend gedreht wird. Also das ist schon möglich. Das kann man machen und das wird gemacht, aber bitte medizinisch, da muss man.
Wir haben es mal angerissen, aber es ist auf jeden Fall etwas, wo man dranbleiben muss an dem Thema und weiter folgen kann und doch ein großer Fortschritt in der Forschung und in der Transplantwelt.
Bei der Postmortem-Spende, also von Verstorbenen, ist das nicht möglich, weil das, bei einer Niere, sagt man also innerhalb 20 Stunden, also dass das macht und beim Herz zum Beispiel 4 Stunden und so weiter. Also das muss schnell gehen. Also gerade beim Herz und so muss es extrem schnell gehen oder bei der Lunge muss es auch schnell gehen, dass also das Organ von aus dem Körper des Verstorbenen kommt und dann implantiert wird im Empfänger dann, im Wartenden. Bei der Niere ist die Möglichkeit länger, also da kann man, aber je früher das ist, je kürzer die Zeit ist, die Chemiezeit ist, desto besser ist natürlich auch fürs Organ und desto schneller erholt sie sich dann.
Ja, wieder. Super, ja. Also ich, lieber Rode, ich könnte dir stundenlang zuhören, weil du wirklich ein sehr umfangreiches und kompetentes Wissen hast und verbreitest und auch uns gut erklären kannst alles, aber leider ist jetzt unsere Zeit, glaube ich, wenn ich jetzt mal auf die Uhr gucke, ich glaube, es ist jetzt gleich zu Ende, was schade ist, aber wir werden uns ja bald wiedersehen und wieder hören. Und vielleicht laden wir dich zu einem anderen Thema wieder mal ein und dann plaudern wir an anderer Stelle vielleicht über was anderes weiter. Auf jeden Fall wünsche ich dir und deiner Argeniere und dein Transplant, das müssen wir auch mal erwähnen, Transplantforum Österreich, wo du ja auch der Sprecher bist und und sämtliche Transplantbereiche abdeckst, auch sehr erfolgreich arbeitest. Und dann wünsche ich dir, deiner Familie, eine schöne Zeit, alles Liebe. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns zur Verfügung gestanden hast, gell? Und bis bald wieder mal.
Herzlichen Dank auch von meiner Seite und wirklich, ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute, gesund bleiben. Und wenn es was hat, dann redet auch drüber und redet mit der Selbsthilfe. Und dann gemeinsam geht's einfach besser.
Ja, danke.
Alles Gute
danke
allen. Und danke nochmal für die Einladung.
Ja, gerne. Danke, lieber Rudi. Servus.
Servus.
Ja, liebe Zuhörer, das war's von uns heute. Mit Freude kann ich schon ankündigen, nächste Woche haben wir einen jungen Mann dann zu Gast, der uns auch sicher sehr spannendes Thema einführen wird. Bin schon sehr gespannt drauf. Aber mehr verrate ich jetzt noch nicht, weil es wird eine Überraschung. Und Marius, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Von meiner Seite aus auch nochmal ganz herzlich Dank an den Rudi für deine Ausführungen. Das war wirklich wieder auch sehr spannend, dir zuzuhören. Dein Statement zur Selbsthilfe, denke ich, ist ganz wichtig und das trifft auch, glaube ich, auf uns alle zu. Und es ist gemeinsam eben einfach leichter als alleine, ne? Auch wenn dann der erste Schritt schwer fällt. Da, glaube ich, ist es egal, wie alt man ist, wie lange man in der Selbsthilfe ist, beziehungsweise ob man überhaupt schon Kontakt zu hatte. Es lohnt sich einfach immer und das, finde ich, hat der Rudi heute uns auch schön mitgeteilt.
Ich glaube, bei ihm merkt man auch, wie er brennt für die Selbsthilfe, gell?
Ja, liebe Hörer und Hörerinnen der starken Stimme, das war's dann für heute von uns. Vielen Dank an alle Beteiligten und an euch da draußen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal bei der starken Stimme. Tschüss und Servus.
Servus.